Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien, aufgezeichnet am Forschungstag am 16.04.2015. Es sprechen Elisabeth Furch und Benedikt Lernhardt zum Projekt iMuse – Ansätze zur Mehrsprachigkeit an Schulen in Europa.
Schönen Nachmittag allseits. Das Projekt iMuse ist jetzt in den Nachwehen, sage ich jetzt einmal, abgeschlossen, aber wir arbeiten natürlich noch zu bzw. machen den Abschluss. Dieses Projekt begann mit anderen Partnern, als es dann tatsächlich gelaufen ist. Die sechs Partner, die Sie da sehen, haben bis zum Schluss dann gemeinsam gearbeitet, haben sich sehr gut ausgetauscht und sehr intensiv ausgetauscht. Das Thema war Approaches to Multilingual Schools in Europe. Gefördert wurde das Projekt als Lifelong Learning Programm von der EU.
Ja, Laufzeit, wir haben eben begonnen im Jahr 2012, das waren noch andere Institutionen, die damit angefangen haben. Mittlerweile, wir haben es währenddessen ausgedehnt auf März 2015, wir hatten vorher vorgehabt, das ein bisschen kürzer zu halten und sind jetzt eben gerade damit fertig geworden und versuchen jetzt unsere ganzen Ergebnisse zu publizieren und online zu stellen. Was waren denn die Ziele von dem Ganzen? Primär war es die Vernetzung von Universitäten, Schulen, Organisationen, Interessenten, Lehrerinnen und Lehrern, Studentinnen und Studenten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass die zusammenkommen und sich anschauen, was machen verschiedene Länder. Wir haben jetzt eben gerade vorher gesehen, die verschiedenen Partner, was machen die denn? Zweitens erstellen wissenschaftliche Publikationen zum Thema, brauche ich, glaube ich, nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Interessant sind die Best-Practice-Modelle. Das ist eben genau das, was ich vorher gemeint habe. Was macht Schweden zum Thema? Was macht Estland zum Thema? Was macht Österreich zum Thema? Weil auch das nicht ganz klar ist immer. Und das mit allen Partnern sich anzuschauen, zu verteilen und zu vernetzen. Und letztens Ressourcen bereitstellen. Wir werden dann am Ende der Präsentation darauf zurückkommen. Wir haben viele Ressourcen zur Verfügung und die stehen jetzt im Internet. Die kann sich jeder anschauen und die sind wirklich toll.
Sie haben gesehen auf der vorigen Folie, dass es Lehrende als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegeben hat, aber auch Studierende. Darum steht auch Benedikt Lernhardt da, der von der Mitte an sehr engagiert mitgearbeitet hat und wir haben insgesamt 4 Studierende involviert und ich denke, das ist auch ein gewisser Lernprozess. Wie mache ich so ein Projekt? Wie stelle ich Partner zusammen? Wie publiziere ich? Was mache ich mit Plattformen und so weiter? Wir haben während des Projekts 4 Konferenzen abgeführt. Die erste war bei uns in Wien. Und wir haben bei diesen Konferenzen sehr genau mit Expertinnen und Experten, wir haben sie auch teilweise als Expertinnen-Treffen bezeichnet, versucht, die Landschaft, die multilinguale Landschaft in den verschiedenen Ländern genauer zu betrachten, auszutauschen, mit Workshops zu untermauern, wo auch sehr, sehr viele Fragen jedes Mal kamen und vor allem die Länder auch präsent zu machen mit ihren verschiedenen Zugängen zur Mehrsprachigkeit und die sind extrem verschieden. Wir haben also dann auch alles, was Sie bei den Konferenzen gehört bzw. gesehen haben, gegenseitig ausgetauscht und auf einer Database bzw. im Forum diskutieren können und haben also die Online-Tools dann verwendet. Bei den Projekten haben wir, speziell also wir, in Wien bzw. in der BH Wien hingewiesen auf verschiedene Schwerpunkte und die hatten wir relativ gleich gehalten bei allen diesen Konferenzen. Wir haben also auf das Institut für Mehrsprachigkeit und interkulturelle Bildung hingewiesen. Wir haben das Trio vorgestellt, was sehr gut angekommen ist. Wir haben die Kompetenzstelle hier im Haus angesprochen. Wir haben zum Beispiel den Lehrgang Muttersprachlicher Unterricht vorgestellt. Der wird jetzt auch publiziert in der Schweiz. Die Schweizer waren da äußerst interessiert daran und sind also nach wie vor die, die auch herkunftssprachlichen Unterricht, nennen sie das, anbieten. Wir haben also dann eine riesige Datenbank durch die BH Zürich entwickelt. Wir haben momentan, glaube ich, 300 Einträge. Dazu kommt aber dann Benedikt noch weiter. Hereinspaziert dieses Modell haben wir ebenfalls vorgestellt vom Technischen Museum, das wir im KOM begonnen haben. Sparkling Science, das geheime Leben der Grätzl, haben wir vorgestellt. Sprachförderzentrum Wien, was passiert da? Vielfalt der Projekte und Voxmil. Schwierig war, und das muss man, glaube ich, auch immer wieder sagen, die Ressourcen zu fokussieren auf das EU-Projekt während eines Regelbetriebs, das kennen viele von Ihnen. Die Erhebungen bzw. Auswertungen zu Best-Practice-Beispielen an Österreichs Schulen sind im Projektbericht bereits online. Da muss man natürlich aber ehrlicherweise sagen, wenn Studierende mitarbeiten, bedeutet das natürlich, dass diese Studierenden dann das Autorenrecht bekommen, beziehungsweise auch, dass sie erst lernen, und das muss man auch immer wieder dazu sagen, zu recherchieren. Wir haben eine Telefonumfrage gemacht an Landesschulinspektionen in ganz Österreich, und das war absolut schwierig, das festzuhalten, und diese Hürden sind einfach da, und wir haben aber keine Chance, das alles noch einmal sozusagen nachzuarbeiten. Die Database ist eine ganz interessante und ein Schwerpunkt dieses Projekts geworden. Die Mehrsprachigkeit in den Minderheitenregionen haben wir aufgearbeitet und versucht, noch einmal eine Zusammenfassung zu schreiben. Und wir haben Empfehlungen jetzt zum Schluss gemacht aus all diesen Erfahrungen, die wir durch das Projekt bekommen haben, Empfehlungen, wie mehrsprachige Schulen, unter Anführungszeichen, tatsächlich vielleicht in Zukunft ausschauen können.
Kurz noch ein Wort zu den Empfehlungen. Die gibt es einmal in einer Kurzform von allen Partnerländern und einmal nur Österreich fokussiert in einer langen Form. Wir kommen zur Projektdatenbank und zur Homepage. Das sind die Herzstücke des Projekts. Zuerst einmal die Projektdatenbank der Stadt Zürich. Auf dieser Datenbank wurden alle Best-Practice-Beispiele gesammelt. Das sind ca. 200 Best-Practice-Modelle, die jeweils auf einer A4-Seite, manchmal auch mehr, zusammengefasst wurden, die man sich in mehreren Sprachen, das ist das Wichtige, anschauen kann, herunterladen kann und wo es eben, wie vorher schon gesagt, von allen Ländern diese Best-Practice-Modelle gibt. Zweitens die Homepage. Sie sehen vielleicht ganz klein das Bild dazu. Auf dieser Homepage sind alle Publikationen zu finden. Die sind in mehrere Kategorien aufgeteilt und jetzt, wenn eben das Projekt fertig wird, kommen dann auch noch die Restpublikationen drauf. Und ich würde Sie einladen, wenn Sie ein Smartphone haben, sich den QR-Code zu scannen und einmal drauf zu schauen. Sehr, sehr spannend. Zuletzt die Vernetzung. Wir haben extra dafür ein Forum erstellt. Es ist schwierig, einfach nur sich über E-Mail zu vernetzen oder auf Treffen, weil man eben die ganze internationale Komponente nicht dabei hat. Und wir haben versucht, auf diesem Gratis-Forum Wissenschaftlerinnen, Studentinnen, Personen aus der Praxis, Dozentinnen, Schülerinnen, alles Mögliche, alle auf einen Haufen zu bringen und die in einen Austausch zu bringen und versuchen, diese Barriere aufzubrechen. Auf der einen Seite haben wir die Wissenschaftlerinnen, die sich eigentlich nicht mit den Schülerinnen unterhalten, die sich nicht mit den Studentinnen unterhalten, und wir wollten da eben so einen Mix daraus machen. Ja, und damit sind wir eigentlich am Ende unserer Präsentation. Dankeschön. Vielen Dank.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.